ihr ihn bittet. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, als er ihnen erklärt hat, wie man betet. Was für eine Zusage. Der Vater weiß schon längst, was wir brauchen, noch bevor wir darum bitten. Wir leben ja in einer verrückten Zeit. Die Meinungen gehen sehr weit auseinander darüber, was jetzt nötig ist in dieser besonderen Krisenzeit. Und so wie bei einer Fußball-WM wir 80 Millionen Bundestrainer haben, so gibt es jetzt in dieser Corona-Krise gefühlt 80 Millionen Virologen, die alle ganz genau Bescheid wissen, was wir jetzt brauchen in dieser Situation. Wobei die, die wirklich wissenschaftlich arbeiten, erstaunlich unsicher sind in ihren Äußerungen. In der aktuellen ProKompakt wird die Virologin Miriam Schelling interviewt. Wir haben im Eingang schon mal was davon gehört von ihr in der Elternausgabe. Und diese Frau vereint eine interessante Kombination, nämlich sie ist Virologin und Theologin. Sie arbeitet als Virologin an der Universität Oxford und schreibt gerade ihre Doktorarbeit in Theologie. Und in dieser ProKompakt wurde sie unter anderem gefragt, warum die Meinungen der Wissenschaftler, der Forscher so widersprüchlich sind. Und sie sagt dazu, ich lese, die breite Öffentlichkeit erlebt jetzt vielleicht zum ersten Mal live mit, wie Wissenschaft funktioniert. Wissenschaft ist ein langwieriges Prozedere aus Einzeluntersuchungen, die dann hoffentlich ein Gesamtbild ergeben, das uns hilft, die Realität besser nachzuvollziehen. Es ist nicht so, dass wir ein Experiment machen und dann das fertige Ergebnis haben. Im Moment werden viele Studien veröffentlicht, die ganz natürlich auch alle ihre Begrenzungen haben. Wissenschaftler diskutieren dann darüber und es gibt am Ende immer einen Rest Unsicherheit, den man ohne eine weitere Studie nie ganz ausräumen kann. In der Kommunikation ist das daher sehr herausfordernd, insbesondere weil jetzt immer politische Schlussfolgerungen und Maßnahmen aus diesen Ergebnissen basieren müssen. Das heißt doch, Wissenschaftler können nicht mit Sicherheit sagen, was jetzt genau nötig ist und was richtig ist. Es kann sich in einigen Wochen als völlig falsch erwiesen haben. Es gibt immer einen Rest Unsicherheit. Und solche Wissenschaftler sind mir eigentlich lieber, das ist seriös, wenn sie sagen, ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Im Grunde gibt es nur einen, der genau weiß, was wir brauchen. Unser Vater im Himmel. Und an den will ich mich halten. Jesus hat gesagt, euer Vater weiß, was ihr benötigt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen billig angesichts dieser Herausforderungen. Euer Vater weiß, was ihr benötigt. Ich habe in meiner Predigtvorbereitung in Helmut Tilliges Buch über das Vaterunser gelesen. Zunächst habe ich gezögert, das zu tun, weil dieses Buch entstand in den Jahren 1944 und 1945. Es ist eine Themenreihe über das Vaterunser, gehalten in Stuttgart in der Zeit der Bombennächte in den letzten Kriegsmonaten. Er und seine Zuhörer mussten während dieser Vorträge jederzeit damit rechnen, dass die Sirenen heulen. Und einige seiner Vorträge wurden tatsächlich durch Fliegeralarm unterbrochen. Das ist auch im Buch dann vermerkt. Die Vortragsreihe begann in der Hospitalkirche in Stuttgart und endete im Saal eines Gemeindehauses, weil nach und nach im Laufe dieser Vortragsreihe die Kirchen zerbombt wurden. Zunächst dachte ich, diese Auslegung passt nicht. Es ist eine völlig andere Zeit. Und dann kam der Gedanke doch, was in so einer extrem schwierigen Zeit gepredigt wurde, das hat seine Echtheitsprobe bestanden. Und das kann auch in einer aktuellen Krisensituation gesagt werden, von der man ja sagt, es sei die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und Helmut Tilliges schreibt in seinem Vorwort der zweiten Auflage, die Ende der 70er Jahre neu aufgelegt wurde, was in dieser Zeit Geltung besaß, muss für jede Zeit gelten. Und so möchte ich euch einen Abschnitt aus diesem Buch zitieren, zu diesem Gedanken, euer Vater weiß, was ihr benötigt. Tilliges schreibt oder hat damals in diesem Vortrag gesagt zu seinen Zuhörern, mit diesem Trost fängt das Vaterunser an. Das sollten wir uns erst einmal klar machen, wenn wir zu beten beginnen. Dann kriegen wir als erstes die rechte Ruhe und brauchen nicht nervös und panisch darauf loszureden. Selbst im Luftschutzkeller sollten wir uns, ehe wir um Bewahrung unseres Hauses und unseres Lebens zum Himmel schreien und ehe wir versuchen, noch dem Aufprall der heranheulenden Bombe mit Gebetsgeschrei »Herr, hilf!« zuvorzukommen, ich sage, selbst im Luftschutzkeller sollten wir uns ganz ruhig sagen, der Vater weiß. Der Vater weiß. Er weiß es ganz einfach, was für seinen Lebens- und Ewigkeitsplan mit dir gut ist. Ob du nun obdachlos und aller menschlichen Sicherungen beraubt in die Nacht hinausgehen solltest, oder ob dir noch einmal alles neu geschenkt ist. Ob du leben oder in seine Ewigkeit abberufen werden sollst. Der Vater weiß. Der Vater weiß. Sei darum ganz ruhig. Und aus dieser Ruhe, aus diesem Friedensschluss deines Herzens mit dem Vater heraus darfst du nun beten. Das hat Helmut Hillige seinen Zuhörern angesichts dieser Bombennächte gepredigt, wobei sie jeden Moment davon ausgehen mussten, dass es wieder losgeht. Und er hat erlebt, wie diese Zusage Jesu in Krisenzeiten wirklich trägt und wie man damit beten kann. Aber wie sollen wir dann beten, wenn der Vater eh schon weiß, was wir brauchen? Müssen wir dann überhaupt noch beten, weil er ja ohnehin weiß, was wir brauchen? Und wenn wir beten, wie sollen wir dann beten? Denn wenn der Vater weiß, was wir brauchen, könnte es ja sein, dass wir um was Falsches beten. Es könnte ja sagen, dass Gott sagt, das brauchst du gar nicht, worum du jetzt bittest. Und es könnte ja sogar unter Umständen sein, dass ich gegen den Willen des Vaters anbete. Sollen wir dann überhaupt noch beten? Ja, sagt Jesus, wir sollen beten. Matthäus Evangelium Kapitel 6, Abvers 5. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Jesus sagt, es lohnt sich, wenn du betest. Beten lohnt. Er spricht sogar von einer Belohnung. Der Vater, der in das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Und ich verstehe Belohnung hier nicht dahingehend als Erfüllung meiner Wünsche. Die Belohnung, von der Jesus hier spricht, geht viel tiefer. Jesus spricht hier von einer intimen Zeit mit dem himmlischen Vater. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Der Vater begegnet uns in dieser intimen Zeit, im Verborgenen. Und er blickt in das Verborgene unseres Herzens. Wir wissen ja oft gar nicht, was wir wirklich brauchen, wo die eigentlichen Probleme liegen. Wir kennen unsere tiefsten und geheimsten und verborgensten Motive oft gar nicht. Und so bitten wir um Dinge, die gar nicht nötig sind oder jetzt nicht nötig. Und unser Vater blickt in die verborgensten Winkel unseres Herzens, in die verborgensten Sehnsüchte. Und er weiß, was wir wirklich brauchen. Bei ihm können wir unser Herz aufmachen, unsere Gedanken ausschütten. Auch unseren Ärger, unseren Zorn. Wir dürfen die gemeinsten und schlimmsten Gedanken aussprechen, die wir nie vor einem Menschen aussprechen uns trauen. Das dürfen wir im Verborgenen bei unserem Vater aussprechen. Und das befreit, das erleichtert. Wir fühlen uns verstanden und trotzdem angenommen. Das ist ja das Großartige. Ich darf die geheimsten und die bösesten Gedanken aussprechen und ich weiß, der Vater verurteilt mich nicht. Denn Jesus sagt, es gibt nur eine Sache, die er nicht vergibt. Nämlich, das steht auch am Ende dieses Textes, wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, dann hört er auf zu vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Aber das ist gar nicht so einfach mit dem Vergeben. Und wenn wir dann mit dem Vater in dieser verborgenen Ecke sind, dann können wir ringen. um das Vergeben, über unseren Ärger und Zorn, den uns andere zugefügt haben. Wir können sagen, dass wir den anderen hassen, dass wir nicht vergeben können und nicht wollen. Und es bleibt alles beim Vater verborgen. Und diese intime Zeit wird uns verändern. Und das ist der Lohn, sagt Jesus. Das verändert uns. Und es tut einfach gut, Zeit mit unserem Vater zu verbringen. So wie wir es vorhin in dem Lied auch gehört haben. Und da müssen wir gar nicht viele Worte machen. Jesus sagt, beim Beten sollt ihr nicht plappern, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Stellt euch vor, da ist ein älterer Bruder, der geht jetzt zu seinen Brüdern und sagt, Brüder, jetzt weiß ich, wie man von unserem Vater alles bekommt. Ihr müsst das so und so machen und so sagen. Dann rückt er wirklich alles raus. Dann bekommt ihr, was ihr wollt. Glaubt ihr, dass der Vater im Himmel so ist? Wenn wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise beten, wenn wir etwas ganz Bestimmtes tun, dass er sagt, dann kriegst du es. Und meint ihr, dass Jesus, unser Bruder, so ist, dass er sagt, Brüder, jetzt will ich euch mal erklären, wie ihr beten müsst, dann bekommt ihr alles von meinem Vater. Nein, eben nicht. Wir müssen unseren Vater nicht beeindrucken mit unseren Gebeten oder irgendwie weichstimmen. Wir müssen auch nicht den Arm Gottes bewegen. Was für eine Vorstellung steht dahinter, wenn ich meine, ich könnte den Arm Gottes bewegen. Als gäbe es einen bestimmten Trick, mit dem ich Gott so manipulieren könnte, dass er auf meine Anliegen endlich eingeht. Wenn unsere Anliegen nicht erfüllt werden, wie wir uns das wünschen, dann liegt das nicht daran, dass wir falsch gebetet hätten oder nicht genug gebetet oder geglaubt hätten. Nein, dann ist einfach was anders dran, weil der Vater weiß ja, was gut für uns ist. Und der wird uns das nicht vorenthalten. Wir haben einen Vater im Himmel, der wirklich weiß, was gut für uns ist. Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, er ist besorgt um uns. Er ist besorgt um euch. Werft alle eure Sorgen auf ihn. Wir müssen ihn zu nichts bewegen. Weder mit vielen Worten noch mit irgendwelchen Versprechen oder Glauben oder sonstigen Methoden weichklopfen. Jesus sagt, macht es nicht wie Leute, die Gott nicht kennen. Und damit sagt er doch, wenn wir unseren Vater gut kennen, dann brauchen wir nicht viele Worte machen. Denn ihr wisst ja, sagt Jesus, der weiß Bescheid. Er weiß, was ihr braucht. Aber wie bete ich denn jetzt, wenn ich weiß, der Vater weiß, was ich brauche? Es könnte ja sein, dass ich gar nicht weiß, was wirklich wichtig ist. Und dann könnte es sein, ich bete um etwas, was ich gar nicht brauche aus Vaters Sicht. Und dass ich im schlimmsten Fall gegen den Willen des Vaters anbete. Wie und was soll ich also beten? Jesus sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe das in der vergangenen Woche mal ausprobiert und konkret und konsequent so gebetet. Ich habe nicht einfach nur das Vaterunser runtergebetet, sondern mich am Vaterunser entlang gebetet. Wirklich so Bitte für Bitte entlang gebetet und dann die jeweilige Bitte mit eigenen Worten konkret gemacht. Und ich habe dabei ganz bewusst auf meine eigenen Anliegen verzichtet. Und dabei habe ich eine interessante Beobachtung gemacht. Ich habe also meine eigenen Anliegen völlig zurückgenommen, denn ich habe gedacht, der Vater weiß ja, was ich brauche, muss ihm ja nicht sagen. Ich lasse also meine Anliegen jetzt mal komplett weg und bete nur diese Bitten entlang. Und das sind dann quasi seine Anliegen. Ich habe quasi die Anliegen des Vaters gebetet. Und Jesus sagt ja auch in der Bergpredigt, einige Verse später, kümmert euch zuerst um das Reich Gottes, also um seine Anliegen, so werdet ihr alles bekommen. Funktioniert. Also quasi seine Anliegen beten und meine weglassen. Und als ich das einige Tage so gemacht habe, habe ich auf einmal gemerkt, wie sich meine Prioritäten verschieben. Auf einmal betete ich das, was wirklich wichtig ist. Und interessanterweise sind auch meine Anliegen wieder vorgekommen, aber ganz anders. Probiert's mal aus. Nehmt eure Anliegen zurück und betet euch konsequent am Vater unser entlang. Das wird eure Anliegen verändern und ihr werdet für das beten, was wirklich wichtig ist. Jetzt könnte man eine Predigtreihe zum Vater unser beginnen, so wie Helmut Willige damals 1945 in seinem Buch Das Gebet, das die Welt umspannt. Das will ich jetzt nicht. Ich werde es hier nur kurz andeuten, wie ich persönlich diese Bitten für mich konkret angewandt habe. Und ich lade euch ein, das in der nächsten Zeit einmal selbst auszuprobieren. Geheiligt werde dein Name. Ich habe gedacht, heilig, das bedeutet ausgesondert. Der Name Gottes, also Gott selbst, soll etwas Besonderes sein. Das drücke ich mit dieser Bitte aus. Du sollst etwas Besonderes sein. Oder mit einem modernen Lied ausgedrückt, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du das Besondere in meinem Leben. Nicht der Helfer in der Not. Nicht der Erfüllungsgehilfe für meine Wünsche oder Anliegen, dass ich mein Ding mache und wenn es mal gerade brennt, brauche ich ihn schnell. Nicht die fromme Verzierung. Sei du das Wichtigste für mich heute den ganzen Tag lang und nicht nur in dieser Gebetszeit am Morgen. Und dann habe ich mich gefragt, wie würde mein Leben aussehen, wenn der Vater wirklich der Mittelpunkt ist heute? Wenn er das Größte, das Wichtigste ist an diesem Tag. Geheiligt werde dein Name, sei du der Mittelpunkt, sei du heute die wichtigste Person in meinem Leben. Dein Reich komme. Reich Gottes ist ja da, wo Jesus regiert, wo Jesus der König ist. Und mit dieser Bitte bitte ich zuallererst einmal, dass Jesus regiert in meinem Leben. Dein Reich komme, das fängt ganz eng bei mir im Herzen an. Jesus, regiere du jetzt in meinen Wünschen. Ordne du meine Wünsche, regiere du mein Leben. Wie würde mein Leben aussehen, wenn er regiert? Was würde sich ändern? Und dann kommt der nächste Bereich, regiere du in meiner Ehe, in meiner Familie. Wie würde das aussehen, wenn Jesus in meiner Ehe, in meiner Familie regiert? Regiere in unserer Gemeinde, die nächste Ebene. Was bedeutet das, wenn Jesus wirklich hier in unserer Gemeinde regiert? Regiere in unserem Ort. Was würde sich ändern, wenn Jesus in Heuchelheim regiert? Mehr und mehr, Bereich für Bereich. Und dann fallen mir plötzlich Menschen und Familien ein, wo Jesus nicht regiert. Und dann bete ich für sie, dass er auch in ihrem Leben regieren möge. Dass er ihre Familien verändert, dass sie zum Glauben kommen. Und so kann man weiter beten, Kreis, für unser Land, für unsere Welt, für die Regierenden. Dein Wille geschehe. Wenn ich das bete, das ist gefährlich, dann gebe ich ja quasi die Hand los, sage ich hier, mach du. Ne? Dein Wille geschehe. Dann bin ich bereit oder muss ich ehrlicherweise bereit sein, auch wirklich den Willen zu tun. Denn wie es heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, so wie die Engel ohne Wenn und Aber gehorchen, so will ich auch gehorchen. Und auf einmal frage ich beim Beten nach seinem Willen und ich denke an meine Anliegen und gleiche meine Anliegen mit seinem Willen ab. Und sage, ist das dein Wille jetzt in dieser Situation? Was ist dein Wille? Römer 12,2 fällt mir ein. Der Wille Gottes ist gut. Es ist gut. Es gefällt Gott. Der Wille Gottes gefällt Gott. Und er führt zum Ziel. Wenn das so ist, kann ich um seinen Willen bitten und meinen zurücknehmen. Dein Wille geschehe. Das heißt, ich lasse los. Und das befreit auch irgendwie, zu sagen, dein Wille. Du weißt eh besser. Mach du. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da komme ich mir ein bisschen schlecht dabei vor, weil ich erstmal danken muss für alles, was ich habe. Sag, ich habe doch genug Brot. Und auch sonst, ich habe alles eigentlich, was ich brauche. Danke dafür. Aber dann denke ich an Menschen, die wirklich in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind, gerade auch jetzt in dieser Krisensituation. Und dann bete ich für sie und sage, gib ihnen, was sie jetzt zum Leben, zum Überleben brauchen. Gib uns als Volk auch, was wir zum Überleben brauchen, unsere Wirtschaft. Danke, dass du dich auch um die materiellen Dinge kümmerst, dass wir das auch so sagen dürfen. Und vergib uns unsere Schuld. An dieser Stelle zähle ich dann auf, wo mir Schuld bewusst wird. Ich benenne sie, bitte um Vergebung. Und dann fällt mir auf, es geht hier nicht um Sünden. Er sagt, vergib uns unsere Sünden, sondern es geht um Schulden. Also die Frage, wo bin ich was schuldig geblieben? Nochmal ganz andere Frage, ne? Wo bin ich etwas schuldig geblieben? Wo bin ich Gott etwas schuldig geblieben? Und wo bin ich anderen Menschen etwas schuldig geblieben? Damit bekommt diese Bitte nochmal eine ganz andere Dimension, die ich sonst leicht übersehe. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dann überlege ich, wo sind andere mir was schuldig geblieben? Oder wo sind sie an mir schuldig geworden? Wo haben mich Leute geärgert, genervt, verletzt? Das will ich abgeben, vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier könnten wir ins Grübeln kommen. Wie? Gott versucht doch nicht zum Bösen. Wie kann ich so beten? Natürlich versucht Gott nicht zum Bösen, dass wir fallen oder was Schlimmes, Böses tun. Das kann Gott nicht, weil Gott Licht ist. Aber ich will nicht über diese Spannung nachdenken, theologisch, sondern ganz schlicht so beten, wie es Jesus gesagt hat. Ich sage, Jesus, ich verstehe es zwar auch nicht ganz, aber ich will es einfach so beten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dabei wird mir plötzlich bewusst, wie versuchlich ich auch bin. Und da werden mir plötzlich Bereiche bewusst, wo ich gar nicht damit rechne, dass ich da auch versuchlich bin. Und ich bete dann für diese Situation und für andere Dinge, die mich von Gott wegziehen könnten, denn darum geht es ja letztlich in der Versuchung, dass wir von Gott weggezogen werden. Was könnte mich heute von Gott wegziehen? Man könnte auch umgekehrt beten, halt mich in der Versuchung ganz nah bei dir dran und rette mich von der Macht des Bösen, dass das Böse keine Macht an mir hat. Und mit dieser Bitte bitte ich dann Gott um seine Hilfe für ganz konkrete Situationen. Und wenn sie dann kommen, dann wird mir plötzlich bewusst, ja, jetzt ist sie da, diese Situation. Weil oft rechne ich ja gar nicht mit, dass er in ganz bestimmten Situationen, dass da eine Versuchung kommt. Mit dieser Bitte stolpere ich nicht einfach so in die Versuchungen rein, sondern ich merke es rechtzeitig. Der Schluss des Vaterunsers steht nicht in den ältesten Handschriften. Und ich habe gemerkt, ich kam oft gar nicht so weit, weil das zieht sich schon ein bisschen hin. Wenn man wirklich diese Bitten so ganz konsequent durchbetet, das zieht sich hin. Ja, und ich kam, muss ich ehrlich sagen, gar nicht immer zu diesem Schluss. Den habe ich dann einfach zuversichtlich noch gesagt und bin damit in den Tag gestartet. So kann man es einfach abschließen, das Gebet, dass man sagt, und bei alledem gilt, Vater, dein ist das Reich, du regierst, du hast die Kraft, dein ist die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und er weiß, was ich brauche. Amen.